Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Heute als dein Host Melanie Kaas-Hofer.
Die To-Do-Liste ist scheinbar unendlich lang. Während man eine wichtige Aufgabe erledigt, trudeln 10 neue E-Mails ein. Der Kollege schreibt eine dringende Nachricht und gleichzeitig klingelt das Telefon. Die moderne Arbeitswelt ist oft von Hektik, Ablenkung und Zeitdruck geprägt. Wir wollen alles möglichst gleichzeitig gut und schnell erledigen. Unser Gehirn passt sich seit Jahrmillionen ständig neuen Rahmenbedingungen an, auch an die Welt des Multitaskings. Allerdings mit für uns problematischen Folgen: Aufmerksamkeitsprobleme, Ungeduld und zunehmende Oberflächlichkeit. Dabei sollten wir doch einfach hirngerecht arbeiten. Wir sprechen heute mit dem Neurobiologen Dr. Bernd Hufnagel darüber, was das eigentlich bedeutet, wie unser Gehirn unter Stress reagiert und welche Tipps er für den Arbeitsalltag hat, um sowohl die Ursachen zu bekämpfen als auch die Symptome zu lindern. Lieber Dr. Hufnagel, lieber Bernd, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast mir erzählt, du hast schon einen vollen Tag hinter dir und der Tag geht auch nach unserer Aufnahme noch weiter. Wir starten trotzdem mit einer kleinen Aufwärmrunde in den Podcast und zwar möchte ich ein bisschen auf deine eigene Gesundheit blicken.
Der Health Check.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ist das gesund?
Kommt auf die Dosis an, wie immer im Leben.
Welches Ritual darf bei dir nie fehlen?
Ich habe eigentlich gar keine Rituale, ganz ehrlich gesagt. Bei mir ist das, es geht schon seit Ewigkeiten so, kein Tag wie der andere. Und irgendwann gewöhnt man sich daran. Es gibt da ganz wenige Muster. Na ja, ich stehe schon auf und putze die Zähne, aber das ist jetzt auch kein wirkliches Ritual. Nein, aber das habe ich nicht.
Was ist dein ultimativer Stresskiller?
Der Stresskiller? Radfahren.
Okay. Machst du das professionell?
Habe ich, ja. Jetzt schon lange nicht mehr, aber ich radel rauf und runter, hin und her. Das ist Meditieren mit Strampeln kombiniert. Großartig für mich.
Wenn du eine Gesundheitsmaßnahme weltweit verpflichtend machen könntest, welche wäre das?
Weltweit, weil ich denke da ja sofort an Regionen, wo es nicht unsere medizinische Versorgung gibt. Weil sonst hätte ich gesagt, Vorsorgeuntersuchungen generell aus medizinischer Perspektive, aber das kann man ja nicht weltweit empfehlen. Also es gäbe schon eine seriöse Antwort aus der medizinischen Ecke und das ist möglichst wenig Stress. Da sind sogar eher wir die, ja, und ich schaue da über Linz jetzt gerade, da gibt's auch irgendwo ein Krankenhaus wahrscheinlich. Wo ist die Kepler-Klinik? Nein, das sehe ich gerade nicht, die ist da im Süden. Also wir sind ja privilegiert, nicht? Und jetzt sind wir aber auch gleichzeitig jene Bevölkerungsgruppe, die besonders gestresst ist. Also wenig Stress wäre es eigentlich.
Welche Gewohnheit fällt dir selbst am schwersten, obwohl du weißt, dass sie dir guttun würde?
Also ich hätte es einmal mit Meditation probiert. Meditation. Ich weiß, das wird mir theoretisch gut tun, auch von meiner Persönlichkeit her wäre das wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich bin immer so kapital gescheitert. Ich schaffe das nicht.
Warum bist du gescheitert oder wann was lag's?
Ich meditiere, wie gesagt, am Fahrrad. Das ist eher meines, aber im Sitzen. So, wenn es ganz ruhig und langsam wird. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Das war ich immer schon. Das ist nicht besser geworden. Ich verzweifle förmlich dran. Jetzt bin ich Mitte 50 und ich bin noch immer ungeduldig.
Bernd, du hast ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben. Das nennt sich Besser fix als fertig. Hirngerecht arbeiten trotz digitaler Erschöpfung. Jetzt habe ich es in der Anmoderation schon erwähnt, wir sollten hirngerecht arbeiten. Was heißt das denn überhaupt und warum ist das in der heutigen Arbeitswelt so wichtig?
Ja, ich freue mich immer auf diese Frage. Die habe ich, glaube ich, schon 1 Million Mal beantwortet. Ja, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern zurechtgestellt, weil das kann ja alles und nichts bedeuten, nicht in der Welt der Kalendersprüche. Naja, was ich aber damit meine, ist, dass aus evolutionsbiologischer Sicht es sehr wohl Rücksicht zu nehmen gilt auf bestimmte Erbteile in unserem Gehirn. Die nehmen die Welt war aus einer Perspektive, die es nicht mehr gibt. Da sind Perspektiven entstanden, die sich angepasst haben und Reaktionsweisen auch, die sich angepasst haben auf eine Welt, die war alles natürlich nur nicht digital, da hat es nicht einmal Strom gegeben. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden jetzt wissen, was ich meine, also ganz archaische Zeiten. Und da gibt es Areale in unserem Gehirn, zum Teil 300 Millionen Jahre alt, prominente Netzwerke, andere wieder 150 Millionen Jahre alt. Und die regieren noch immer in uns und die steuern uns und die geben uns unsere Emotionen, lassen uns das Leben spüren, geben uns zum Teil Sinn. Das ist alles fernab der Kognition. Und es ist wichtig, auf die Rücksicht zu nehmen. Und das meine ich mit hirngerecht arbeiten. Wenn man das macht, dann wäre es halt hirngerechter.
Ist es dann etwas, was man bewusst lernen kann? Und wenn ja, wie?
Klar kann man es lernen. Ja, da habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Das wird jetzt lang dauern. Das geht sich in einem Podcast nicht aus.
Vielleicht die wichtigsten Punkte, wie man es lernen kann?
Ja, genau. Genau. Für mich ist alles wichtig. Es beginnt eigentlich bei sehr basalen Impulskontrollgeschichten, was mich so umtreibt, wenn ich Menschen zuhöre. Das sind nicht nur Führungskräfte in der Arbeitswelt, sondern vielen, die in der Arbeitswelt, in der digitalen Arbeitswelt funktionieren müssen, die sagen mir zum Beispiel, das ist ein kleines Beispiel jetzt, sie haben Kolleginnen oder Kollegen, die schreiben eine E-Mail und dann dauert es keine 2 Minuten, dann läutet das Telefon, dann ruft der oder die Absenderin an und sagt, hast du schon gelesen? Also das ist fehlende Impulskontrolle, könnte ein Teil der Antwort sein. Wie kann man das lernen, diese Unnötigkeiten, ja, wirklich in den Griff zu bekommen? Wie geht das? Und da gibt es einfache Lösungen. Wir können tatsächlich mit unserer Impulshaftigkeit umgehen. Jetzt bin ich gerade mit auf der Autobahn da von Wien nach Linz gefahren, ökologisch ja nicht super, ich weiß, musste ich aber, weil ich weiter muss. Und da, wenn man da die Menschen beobachtet im Straßenverkehr, da fällt einem auf, dass da manchmal diese 300 Millionen Jahre alten Hirnareale, oder wie ich das nenne, das Froschgehirn in uns, am Steuer sitzt und nicht die Vernunft, ganz ehrlich, wirklich nicht. Und das muss man irgendwie in den Griff bekommen. Und das geht über Impulskontrolle, das kann man lernen. Und das gilt fürs Büro genauso wie für den Straßenverkehr oder beim, ich weiß es nicht, Billa, beim Hofer oder beim Lidl oder wo auch immer, beim Spar, wenn man dann schreit, zweite Kasse, alles sind ungeduldig, man hat sich einfach nicht im Griff, es ist lächerlich, weil es geht um nichts.
Was wäre das so der erste Schritt, um das zu ändern?
Im Grunde genommen müssen wir verstehen, wie diese Areale programmiert sind. Und die sind so programmiert, dass sie sich nichts Wirkliches merken. Da gibt es kein Langzeitgedächtnis. Ich müsste nur 2-3 Minuten überbrücken, weil dann ist das Adrenalin, das uns da manchmal so ja in diese komische Verhaltensweise förmlich zwingt, also so manchmal aggressiv werden lässt, abwehrend werden lässt, ungeduldig sein lässt, abgebaut. Das heißt, es geht nur um Timing im Leben. Das könnte eine Strategie sein gegen diese Impulse, also nicht sofort alles haben oder machen wollen. Eine kurze Überbrückung würde schon reichen, 2-mal tief durchatmen oder, ich finde das Sprichwort in der deutschen Sprache, 1-mal drüber schlafen. Recht sinnvoll. Ich meine, das geht jetzt im Straßenverkehr nicht. Aber bei, ich sage mal, Problemen im Alltag, die mich so aufregen, denke ich mir, na, dann schlafen wir mal drüber und schauen morgen. Dann halt noch einmal drauf. Oder bei E-Mails, weil ich das Beispiel schon genannt habe, dann lege ich es halt in den Draft, in den Ausgang, geh Mittagessen oder einmal um den Häuserblock, geh zurück, lies es noch einmal. Und dann könnte schon sein, dass man es gar nicht abschickt, wenn das irgendein emotionales E-Mail war, wenn man draufkommt, durch den Abstand. Das ist jetzt doch nicht so gescheit, so impulsartig, so aggressiv zu formulieren. Nicht, das werden viele, die sich das anhören, ja schon erlebt haben. Mit einem gewissen Abstand lesen sich selbst die eigenen E-Mails anders.
Du schreibst in einem Buch auch von den negativen Auswirkungen von Multitasking. Kannst du uns kurz erklären, warum das Gehirn damit überfordert ist?
Weil wir Erben eines völlig unterdimensionierten Arbeitsspeichers sind. So habe ich den Satz geschrieben in dem Buch, weiß ich auswendig, ich habe es ja geschrieben. Nicht? Und das bedeutet, dass dieses Areal, das uns erlaubt, konzentriert zu sein, fokussiert auf etwas zu sein, so wie wir beide jetzt da auf das Gespräch, dass dieses Areal sehr, sehr sensibel ist auf Ablenkungen. Und das musste es werden, aufgrund der evolutionsbiologischen Grundausstattung, weil wir sonst ausgestorben wären. Wenn einmal konzentriert, auch vielleicht in archaischen Zeiten in einem Gespräch vertieft gewesen wären und dann knackst oder raschelst im Gebüsch hinter mir und du ahnst, wohin die Reise jetzt geht, nicht gedanklich, und dann war das ein Säbelzahntiger und wir wären aber entspannt im Gespräch geblieben, na, da wären wir ausgestorben, nicht? Da wären wir gewaltsam aus dem Genpool entfernt worden. Wir stammen also von jenen ab, die sich ganz leicht ablenken lassen, die ganz leicht in diesen Multitasking-Modus wechseln, ganz leicht alles versuchen gleichzeitig zu machen, weil es unser Überwachungsmodus ist. Und das ist natürlich sehr sehr tragisch, wenn wir in einer Welt leben, und das ist die digitale, wo es aus allen Endgeräten uns entgegenschwappt und hüpft. Nicht? Also wenn die Push-Notifications aktiviert sind, von MS Teams Chat-Nachrichten über WhatsApp, über Instagram-Nachrichten, über ich weiß es nicht, und dann noch die Telefone und Menschen, die einen in der Arbeitswelt ansprechen, dann ist es eine Welt der Ablenkungen und der Störungen. Und für die sind wir nicht gebaut. Übrigens, auch das wäre hirngerecht, mit dem eben umzugehen. Aber wir sind hochsensibel programmiert. Das ist die Falle, in der wir hier sitzen. Es raschelt eben zu oft im Gebüsch. Und jetzt lege ich noch eines nach. Die meisten Menschen nehmen das Rascheln im Gebüsch sogar in den Urlaub mit. Nicht? Sie stecken es ja quasi ein in Form des Smartphones, weil wir sind ja weiter connected.
Wie würdest du denn deine eigene Arbeitsweise beschreiben? Warst du vielleicht selbst auch mal ein Multitasker oder bist es vielleicht auch noch immer?
Ja, also ich würde mich da ja nicht einmal ausnehmen. Also ich kämpfe da auch gegen die Dämonen. Warum? Weil der Neugiertrieb einfach so stark ist. Und das FOMO, ich habe es nicht wirklich, das ist Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu versäumen, schon auch für mich spürbar ist. Obwohl ich mich ja mit dem beschäftige, beruflich spüre ich es. Ich gebe ein Beispiel, wenn ich bei mir zu Hause, wenn ich mit meiner Frau eine Fernsehsendung ansehe, kann ja passieren einmal, ja. Und das Smartphone wäre in der Nähe, dann kann es auch mir passieren, obwohl ich weiß, wie giftig das für unser Gehirn wäre, dass ich hingreife und obwohl die Fernsehsendung, irgendein spannender Film rennt, ich zum Smartphone greife und irgendwie doof irgendetwas anderes abrufe. Ich tapp selbst in die Falle. Ich tapp, und das ist meine Lieblingsfalle, also unter Anführungszeichen, ich werd's faktisch nicht los, ja, dass ich manchmal zu Zeiten, wo es überhaupt keinen Sinn machen würde, E-Mails zu checken, privat nämlich, kurz nachschaue, weil das mir gerade fad. Nicht? Dann schaut man kurz drauf und das kennt man vielleicht, dass man dann zu einem Zeitpunkt ein E-Mail liest, das man lieber nicht gelesen hätte, und das Unreading, nicht? Das wieder weglöschen, nicht? Das geht halt nicht. Es gibt keinen Radiergummi in unserem Gehirn und das passiert mir nach wie vor.
Hast du denn irgendeinen praktischen Tipp? Du sagst, es betrifft dich selbst auch, aber wenn man sich immer so abgelenkt fühlt vom Smartphone zum Beispiel, gibt es da irgendeinen Tipp, das vielleicht mal wirklich wo wegsperren, einen Safe für das Smartphone quasi, oder was empfiehlst du da?
Ja, genau das. Spielregeln generell formuliert, das könnte eine sein, und ich glaube, das gibt es auch zu kaufen, nicht so Handysafe, nicht mit einer Zeitschaltuhr wie eine Eieruhr, da kann man einstellen, 2 Stunden, 5 Stunden, für die mutigen 12 Stunden, nicht? Vorher geht das Zeug gar nicht auf. Spielregel, aber bitte, wichtig immer mit dem Umfeld, also der Familie, weil alleine ist das irgendwie so mittelmäßig, aber das könnte man schon machen. Vor allem, wenn man Kinder hat, halte ich das durchaus für wichtig, dass man das spielerisch einmal probiert, trotz der Gegenwehr, die da ganz sicher kommen wird. Da freut sich kein Kind garantiert nicht, wenn Mama oder Papa auf diese super Idee kommt, das sperren wir jetzt einmal weg.
Du sagst ja selber, es gibt auch in der Arbeit so viele Kanäle, über die wir jetzt momentan erreicht werden. Was kann man da tun, wenn es einem generell schon schwerfällt, sich zu konzentrieren, man aber vielleicht wirklich eine Arbeit hat, wo man total fokussiert sein muss? Macht es da auch Sinn, vielleicht die Benachrichtigungen mal abzustellen oder Kollegen zu kommunizieren, so jetzt brauche ich eine Stunde quasi Konzentration?
Ja, genau das. Es wäre eigentlich so simpel, so leicht und so trivial. Und trotzdem sitzen bei uns dann Menschen, die sagen uns, ja, das geht nicht. Bei uns im Unternehmen, na, das kann man nicht. Ich kann jetzt nicht kommunizieren, dass ich eine halbe Stunde nicht erreichbar bin, weil mein Chef oder die Chefin wird sich dann aufregen. Und in der Praxis stellt sich das aber als äußerst unrichtig heraus, weil ganz häufig, wenn man es eben kommuniziert, genau gar nichts passiert, wenn, und das muss man dazu sagen, die Performance von mir schon passt. Also ich kann eines nicht machen, jetzt irgendwie so mittelmäßig performen im Unternehmen und mich dann total abgrenzen. So, na, mich erreichst du jetzt einmal nicht 2 Stunden. Ich meine, dann hat man zu Recht mit Konsequenzen zu rechnen. Aber wenn man das macht, obwohl man performt, weil man eben dann noch besser performt, und das ist ja unter anderem auch etwas, was ich in diesem Buch deutlich wissenschaftlich untermauern habe können, ist, dass wir schneller sind in der Arbeit und weniger Fehler machen, wenn wir manchmal klar und deutlich dem Gehirn das Gefühl geben, jetzt darfst du dich auf eines konzentrieren, bist nicht für alle erreichbar und verfügbar während der Zeit, weil dann entspannt sich das Gehirn und tut sich auch wesentlich leichter, sich auf die eine Sache zu konzentrieren und spannt nicht, so ein bisschen bildhaft gesprochen, den Radarschirm auf, in der Erwartung, jetzt kommt eh gleich wieder irgendein Pop-up daher oder es läutet sicher gleich. Und das ist durchaus schwierig in Unternehmen, weil manchmal muss man ja da auch einen Rückzugsort finden, wo einen niemand mehr findet. Das ist ja gar nicht so einfach.
Du sagst ja auch, dass so die Art und Weise, wie die moderne Arbeitswelt aufgebaut ist, auch manchmal zu Demotivation oder wirklich zum Ausbrennen führen kann. Was sind denn da so die Hauptursachen? Ich glaube, du hattest eh schon ein bisschen angesprochen. Und was können da jetzt einerseits die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tun, aber wie können auch die Unternehmen dafür sorgen, dass das nicht passiert?
Ja, das ist eigentlich unser Tagesgeschäft. Im Grunde genommen muss man vielleicht noch einmal von außen bei deiner Frage draufschauen, nämlich was stresst Menschen eigentlich? Und das ist sehr simpel zu beantworten, das ist Kontrollverlust. Das kann sich ganz unterschiedlich äußern in den ganz großen Fragen des Lebens, aber eben auch im Umgang mit meinen To-Dos, mit meinen Aufgaben, dass man das Gefühl hat, boah, schaffe ich nicht, boah, geht's eh nicht aus. Oder ui, die Inbox, jetzt schon wieder 10 Mails, jetzt habe ich kurz weggeschaut und schon wieder 5 neue und schon wieder 3. Also da könnte man ja natürlich verzweifeln, weil man das Gefühl hat, ich wäre nie fertig. Es geht sich nicht aus. Und das ist ein wichtiger Zugang generell, einmal ganz persönlich. Das hat jetzt noch nichts mit betrieblichen Rahmenbedingungen oder auch Leadership und Führung zu tun. Aber ganz persönlich sich die Frage stellen, habe ich überhaupt die richtige Zielsetzung und Erwartungshaltung in der Arbeitswelt? Die müsste nämlich lauten, ich weiß, dass ich nie fertig werden werde. Es geht sich gar nicht aus, nie. Und das ist gar nicht böse oder irgendwie unangenehm, sondern das ist die Arbeitswelt. Das ist ein Prozess. Das ist kein abschließbares Projekt. Es gibt nur innerhalb dieses Prozesses, bis ich dann in Pension gehe, irgendwann einmal vielleicht, gibt es so Teilabschlüsse. Und das muss das Ziel sein. Zwischen fertig werden, sage ich immer. Und das Drama in der digitalen Welt ist, dass ganz viele Menschen, und mittlerweile sind wir bei weit über 50% der Mitarbeitenden mit digitalem Arbeitsplatz, muss man jetzt dazu sagen, die haben das Gefühl am Ende des Tages, so kurz bevor sie nach Hause gehen, was habe ich heute eigentlich getan? Und haben aber was getan. Das heißt, die digitale Arbeitswelt vernebelt quasi etwas. Wir sehen die Zusammenhänge nicht mehr wie im Handwerk. Ich nenne das die Rasenmäherlogik. Beim Rasenmähen, jetzt hat man wahrscheinlich ein Bild vor Augen, da sieht man doch unmittelbar den Effekt der eigenen Energieinvestition. Und das ist aber in der digitalen Arbeitswelt nicht unbedingt so. Es ist sogar eher selten der Fall. Das heißt, darauf muss man persönlich einmal achten, Selbstmanagementstrategien. Das heißt, zuerst Erwartungshaltung, zweitens die Selbstmanagementstrategien. Das ist jetzt bitte nur ein Beispiel, da gibt es mehreres. Und das gilt dann auch für die betrieblichen Rahmenbedingungen. Was kann das Unternehmen tun, um diese Transparenz herzustellen? Was kann Führung tun in der Kommunikation? Und damit ist schon klar, was gemeint ist, oder? Auch darüber zu reden, was vermeintlich selbstverständlich ist. Routineabläufe. Menschen, die irgendwann ausbrennen, haben unter vielen anderen eines zu beklagen, immer, und ich verstehe das, dass zu vieles selbstverständlich genommen worden ist und man nur die Haare in der Suppe gesucht hat. Man wird nur angesprochen auf Dinge, die noch unerledigt sind, noch offen sind, noch immer nicht gemacht sind. Das heißt, die Haare in der Suppe, und man übersieht die Suppe selbst, dass 95% und mehr der Dinge, die ich selbst beitrage, die das Team macht, erfolgreich sind. Ja, es sind oft Routinetätigkeiten, keine Frage, aber selbstverständlich ist gar nichts. Also das wäre so der bisschen Einblick in diese Welt, wo man eben über Spielregeln, über das Tuning der Rahmenbedingungen, über eine Kulturveränderung im Grunde genommen, die Jammerkultur vermeiden muss, die Erfolgskultur vermeiden sollte, Leistungskultur fördern sollte. Da könnte ich jetzt endlos referieren, was das bedeutet. Aber da gibt es schon ein paar Hebel, die sehr, sehr gut wirken würden, aber ich würde fast vorschlagen, bei sich einmal zu beginnen. Und da geht viel. Ein bisschen was geht immer, wir sind in Österreich.
Das heißt doch wirklich so, die kleinen Erfolge zu feiern, höre ich da jetzt raus. Nicht nur für sich selbst, sondern vielleicht auch im Team tatsächlich das sichtbar zu machen. Auch Routinetätigkeiten, die gut funktionieren.
Absolut. Also ich gehe sogar so weit, dass ich mittlerweile empfehle, sich das aufzuschreiben. Also wenn man extrem strebsam ist, jeden Tag, sonst zumindest einmal pro Woche empfehle ich, zum Wochenabschluss sich hinzusetzen, ganz persönlich. Und das gilt natürlich speziell für Führungskräfte, sich dort hinsetzen zu müssen und zurückzublättern. Was meine ich mit zurückblättern? Einmal zu schauen, was war denn die Woche? Was habe ich geleistet? Was war meine Leistung? Jetzt war er gerade wieder in den Nachrichten, nicht Maischberger zum Blech, glaube ich, 2009. Der hat auch nicht gewusst, was seine Leistung war. Und das ist tragisch, wirklich tragisch, wenn das Menschen in der Arbeitswelt betrifft, weil man hat ja was geleistet. Und ich würde sogar empfehlen, noch was aufzuschreiben. Nicht nur, was die Leistung wirklich war. Also retrospektiv Klarheit zu schaffen, indem man genau hinschaut, sondern ich würde sogar empfehlen, für jeden und jede, der sich das jetzt anhört, einmal aufzuschreiben, pro Woche, einmal, was war das Highlight dieser Woche? Das ist gar nicht so einfach. In einer Welt, wo wir die Haare in der Suppe ja betonen, fällt es uns oft gar nicht mehr auf. Manchmal ist es nur das Lächeln einer netten Kollegin in der Mittagspause. Nur auffallen muss es mir. Weil wenn man alles übersieht, was schön und gut ist, naja, dann isst man vielleicht auch in der Mittagspause, fällt mir gerade das Beispiel auf, ähnlich. Also man stopft sich's nebenbei rein, um es jetzt einmal ganz trivial zu formulieren, und weiß nicht einmal gescheit, was man gegessen hat. Man regt sich dann vielleicht nur auf, ja, hat lang gedauert. Ja, ein bisschen warten. Das merkt man dann noch. Aber der Rest, wie das komponiert worden ist, vielleicht das Essen. Gut, das ist jetzt in der Arbeitswelt vielleicht ein falsches Bild, weil die meisten mehr sich denken, ja, der hat bei uns in der Kantine noch nie gegessen. Naja, aber oft ist gar nicht so schlecht. Ich bin ja oft auch geladen irgendwo, dann darf ich auch in irgendwelchen Kantinen da essen. So schlecht ist das nicht. Ich finde ehrlich gesagt, wow, zum Teil sogar extrem gut. Da kriegt man frisch gegrillten Fisch und ähnliches. Aber die Leute regen sich auf, da war zu viel Salz ist dort und da, ja, die Haare in der Suppe. Deswegen, man muss sich zwingen.
Was wären denn so drei Faktoren, die für dich die ideale Arbeitswelt auszeichnen würden?
Wenn Menschen mehr das Gefühl haben, zu wollen als zu müssen. Nein, das sagt sich jetzt leicht, ich weiß schon. Aber es macht einen elementaren Unterschied für das Säugetiergehirn, ob ein Antrieb aus mir selbst entsteht, ob ich, wenn sich jemand für mich was überlegt hat, nicht? In komplexen, größeren Organisationen und Betrieben, ist es ja leider so, dass man sich selber nicht überlegt, sondern meistens überlegen sich andere, was ich zu tun habe. Und wenn ich es aber schaffe, das zu transferieren in meinem Hirn, umzuwandeln von einem Müssen, das es ja primär oft ist, in ein Wollen, wenn ich das schaffe, also mich damit auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, verstehen zu wollen, was da passiert, wenn ich mich wirklich involviere, dann wird das zum Wollen im besten Fall. Da gibt es noch viele andere Faktoren, dass auch Führung beitragen kann, Rahmenbedingungen beitragen können, damit Menschen häufiger wollen als müssen. Aber das wäre meine Antwort. Ich mache das seit 25 Jahren. Für mich kristallisiert sich das als immer wesentlicher heraus. Es ist der Kern des Pudels. Wenn wir wollen, gibt es kein Problem mit Gesundheit, mit Motivation, mit Freude, manchmal sogar mit Lust an dem, was man da macht. Man kommt dann gern in der Früh. Aber natürlich, und ich muss das dazu sagen, wäre naiv die Annahme zu haben, dass man jeden Tag nur wollen kann. Nein, natürlich nicht. Manchmal müssen wir halt einfach, Punkt. Na und? Aber es geht um das Verhältnis. Das ist es. Es muss halt oft auch Wollen dabei sein, weil wenn es nur mehr Müssen ist, dann ist innere Gegenwehr und das ist für unsere Psyche nicht gesund.
Es gibt ja auch viele destruktive Muster, die uns vielleicht genau daran hindern, dass dieses Müssen zum Wollen wird. Einerseits natürlich auch die digitale Dauerpräsenz, über die wir schon gesprochen haben. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel für so ein destruktives Muster und wie man es durch hirngerechtes Arbeiten vielleicht durchbrechen kann?
Weil es gibt endlos viele Muster, die meisten kommen ja sogar aus der Kindheit, nicht? Also wir haben ja die größten Probleme mit Menschen, die sind die besten Mitarbeitenden überhaupt, perfektionistisch sind es, nein sagen tun es auch nicht, wollen allen alles recht machen, also so diese People-Pleaser und, also man ahnt jetzt das, was ich meine von der Persönlichkeitsstruktur, dann haben sie vielleicht noch einen leichten Kontrollzwang, also haben wir das Gefühl, das muss ich selber machen, weil dann geht's. Also wenn ich Führungskraft bin, denke ich mir, das ist eine super Beschreibung, stelle ich sofort ein, nicht? Das klingt super, nimmt alles ernst. Ja, stimmt, aber das ist wie auch mit hochbeässigen Autos ohne Drehzahlbegrenzer. Das ist die Gefahr, dass der Motor kaputt wird, halt größer. Das heißt, diese Muster, ja, nach denen du mich fragst, die haben immer zwei Seiten. Deswegen kann man nicht sagen, das ist jedes Muster schlecht. Ich meine, ich habe auch nicht gern umgekehrt dann eine mitarbeitende Person bei mir, die ist überhaupt das Gegenteil von perfektionistisch. Also das ist nicht schlampig. Ja. Die nimmt das gar nicht ernst, grenzt sich total ab, ist nie erreichbar, auch nicht im Urlaub, selbst im Notfall nie, weil sagt, das ist nicht Dienstzeit. Das ist ein schmaler Grat. Wir leben in einer Welt, wo man natürlich manchmal, wie heißt es so schön, in den Organisationen die Extrameile gehen muss. Das ging ja alles super. Aber oft ist es da dann nur die Extrameile, auch schlecht, Überdosierung oder das Gegenteil. Ich mache Dienst nach Vorschrift. Ist für die Psyche übrigens auch nicht gut. Nicht nur fürs Unternehmen nicht. Also das mit den Mustern ist ganz schwierig zu beantworten. Man muss wirklich schauen, wie ausgeprägt ist es. Es ist immer die Dosis auch hier, die das Gift dann letztendlich ausmacht. Zu perfektionistisch, wenn man sich dann nur mehr selber Vorwürfe macht, dass man sich selbst nicht mehr genügt, ja, das ist natürlich nicht gesund.
Gibt es denn irgendwelche realistischen Routinen, die man im Alltag etablieren kann, damit man Stress, diese Dauerbelastung vielleicht ein bisschen vermeiden kann oder die mentale Gesundheit auch bewusst fördern kann?
Gibt es ganz viele. Es ist ja auch ein Grund gewesen, warum ich dieses von dir genannte Buch geschrieben habe, weil es ja auch darum geht, es zu verstehen, was gäbe es jetzt dann hier für Gegengewicht. Ich meine, das Einfachste ist eben die Bewegung. Du hast mich schon gefragt, was ist es für mich? Das ist wohl das Einfachste, weil wir wissen, dass vor allem bestimmte chronische Stresshormone, ich darf eines nennen, das Cortisol, durch Bewegung effizientest abgebaut wird. Das wollen wir ja abbauen. Das kann ich nicht wegmeditieren. Ich kann durch Meditation nur verhindern, dass diese Hormone produziert werden. Prävention. Wenn es aber schon einmal so weit ist, dann wäre Bewegung schon ein wichtiger Tipp. So als Ressource, als Energieressource. Aber da kann man alles Mögliche machen. Da geht es von der Erwartungshaltung an die Arbeitswelt, nach der Suche nach dem Sinn in meinem Leben. Also was erwarte ich grundsätzlich auf einer Metaebene von meinem Leben, bis zu dem ganz einfachen, ich nenne es dann oft die Pflaster, die wir kleben. Also das ist Radfahren zum Beispiel, Laufen, Spazierengehen oder Böstling. Bergauf, runter. Das ist doch wunderbar. Ich kann Meditation lernen, ich kann Garten arbeiten, ich kann Klettern lernen, ich kann Jonglieren lernen, ich kann singen oder tanzen, wenn ich musikalisch bin. Das sind alles Dinge, die mir einerseits Freude bereiten, keine Frage, aber wo ich, während ich es mache, bei der Sache bleibe. Das ist so ein bisschen ein Trick, wo wir vom Trip runterkommen. Ich kann eine Atemtechnik lernen, das kann ich alles machen. Und ich kann noch etwas machen, und das predige ich seit vielen Jahren mittlerweile. Ich kann versuchen, Tag zu träumen, 2 bis 3 Mal täglich. Das klingt jetzt absurd, ich weiß. Was damit aber gemeint ist, und das ist wissenschaftlich eindeutig belegbar, dass dieses Default Mode Network, wie wir das in der Hirnforschung nennen, dass dieses Netzwerk, wenn es aktiv ist, mir nicht nur die Entspannung liefert, sondern auch Abstand zu mir selbst. Und das ist die Türe, die aufgehen kann in meinem Leben, um den Kurs meines Lebens ja zu korrigieren. Wenn die Türe in die Selbsterkenntnis durch diese kurzen reflexiven Momente meines Lebens im Tag träumen, im Nichtstun also, nicht passieren, dann wird man betriebsblind. Dann übersieht man auch manches, eben Muster zum Beispiel, Verhaltensmuster, Gewohnheiten, die vielleicht nicht gesunde Routinen sind, aber die muss man ja kennen. Weil die Menschen, die viele von diesen unangenehmen Routinen in sich haben und leben, die sind so ein bisschen auch beratungsresistent. Das ist mehr die Regel als die Ausnahme. Es gibt immer Unterschiede, klar, aber das ist mehr die Regel als die Ausnahme. Und wenn man die anspricht, die sagen, na, ich habe das alles im Griff, passt schon. Nicht? Deswegen ist das Nichtstun, das Tagträumen als absurdes Konzept für die Arbeitswelt so elementar wichtig. Und wir reden hier von nur ein paar Minuten. Bitte nicht 3 Stunden Tagträumen jetzt, wenn man sich das anhört und dann zum Chef oder der Chefin sagen, der Hofner hat ja gesagt, ist eine super Idee. Nein, das ist keine super Idee, so lange Tag zu träumen. Aber kurzen Abstand zu generieren, wie früher einmal die Raucher und Raucherinnen, die diese Rechtfertigung hatten für die kurze Pause. Die waren weniger gestresst, als sie es jetzt sind, wo sie nicht mehr rauchen. Das muss man leider auch dazu sagen. Bitte, es gab Plädoyer für Rauchen.
Entsteht vielleicht dadurch auch so ein bisschen Zufriedenheit im Arbeitsalltag, wenn man sich dieses Tagträumen rausnimmt, bewusst?
Ich glaube schon. Das ist ein großer Begriff der Zufriedenheit. Noch größer wäre das Glück, weiß ich nicht. Aber zumindest entsteht weniger Belastung. Ein wenig hoher Cortisolspiegel, ein wenig hoher Adrenalinspiegel, also jene Hormone, die uns so antreiben, die uns ungeduldig werden lassen. Und vielleicht auch das, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber das kann durchaus auch sein. Ja, gibt es wenig Studien dazu. Aber in jedem Fall ist es, wie soll ich sagen, ja, wieder Kontrollgewinn, weil ich habe schon kurz erwähnt, Kontrollverlust schlecht. Das ist ein Kontrollgewinn, weil ich entscheide, dass ich jetzt für ein paar Minuten für niemanden zu sprechen bin. Das ist meine Zeit. Man könnte es auf Neudeutsch Me-Time nennen. Und die meisten Menschen haben das nicht mehr. Die funktionieren durch, nicht nur in der Arbeit, auch im Privatleben. Auch dort ist durchgetaktet. Es geht weiter. Und es muss manchmal so sein. Ich verstehe das. Aber eben diese paar Minuten, die kann man sich holen. Da gibt es keine Ausrede. Niemanden würde ich glauben, dass er 2-3 Minuten am Vormittag und 2-3 Minuten am Nachmittag ausschließlich für sich nicht zur Verfügung hätte. Weil aufs Klo gehen wir ja hoffentlich auch, oder?
Jetzt rückt in der modernen Arbeitswelt auch immer diese Sinnhaftigkeit mehr in den Fokus. Unter welchen Bedingungen können wir diesen Sinn denn spüren in unserem Arbeitsalltag?
Das ist auch ein Riesenthema, aber ein ungemein wichtiges. Weil wenn wir etwas als sehr sinnvoll erleben, ist es auch mit der Belastbarkeit kein Problem mehr. Weil dann erlebe ich es ja als sinnstiftend. Nun, wie entsteht das? Kann man viel reden, würde auch den Rahmen sprengen, aber eines würde ich gerne zitieren, nämlich jene Erkenntnisse der sogenannten Salutogenese-Forschung. Die Salutogenese-Forschung, Salus Gesundheit, Genese Entstehung, hat sich damit beschäftigt, wie Gesundheit entsteht, so quasi als Gegenkonzept zur Pathogenese. Also die Pathologie kennt man wahrscheinlich, also wie Krankheiten entstehen. Das ist ein Gegenkonzept, das finde ich sehr charmant. Und da hat man festgestellt, dass es Menschen auch gibt unter ganz unwirtlichen Bedingungen, also ganz schreckliche Rahmenbedingungen. Die bleiben dabei trotzdem gesund und erleben Sinnhaftigkeit. Und man hat sich gefragt, wie gibt's das? Ist das ein Zaubertrick? Nehmen die Drogen oder was ist das? Und das ist, hat mit Drogen nichts zu tun, obwohl das leider Gottes auch manchmal zur Überbrückung hilft. Und auch das ist kein Tipp jetzt da, weil es ist halt in Österreich, im deutschsprachigen Kulturraum durchaus üblich, sich mit Alkohol oder sonst Dingen ein bisschen an Spaß zu gönnen. Also das kommt ja auch daher, sondern es geht anders. Und was die Salutogenese-Forschung festgestellt hat, ist, dass es einerseits verstehbar sein muss. Also auf einer kognitiven Ebene muss mir klar sein, warum mache ich das. Und das ist ja im Privatleben einfacher als in der Arbeitswelt, weil dort entscheide ich selber. Ich gehe zum Beispiel den Rasen mähen. Ich weiß, Gras zu hoch, ich muss mähen, wenn ich noch länger warte, wird es mühsam. So, also es kommt ja aus mir, also ich verstehe es. Das ist in der Arbeitswelt nicht mehr ganz so trivial, weil man oft als mitarbeitende Person nicht zum Chef oder der Chefin geht und lästig nachfragt, bis man es tatsächlich auch emotional verstehen kann. Warum ist diese Business-Entscheidung so gefallen? Als Beispiel. Macht man oft nicht. Ja, und manchmal geht man hin, aber kriegt keine gescheite Antwort. Das gibt's auch. So. Das also ist einmal schon ein Problem. Aber ich muss es also verstehen können. Faktor 1. Faktor 2. Ich muss das Gefühl haben, ich habe die Kompetenz, ich habe das Know-how, ich habe die Ressourcen zeitlich zur Verfügung und so weiter, damit es bewältigbar ist. Also ich muss es verstehen können und ich muss es bewältigen können. Das ist auch nicht so trivial mit dem Bewältigen, weil oft einmal sind die Ressourcen nicht da. Und nicht selten haben Menschen den falschen Job. Über das redet kaum jemand. Kollegen der Psychologie, das nicht überprüft, jetzt muss ich fairerweise sagen, behaupten, dass es Studien gibt, die belegen, dass über 30% den falschen Job machen. Das hat sich halt ergeben, nicht Mama und Papa, und dann hat man irgendwo nicht gekündigt, wegen einem Kredit wäre es gewesen. Also dann bleibt man halt und zieht es durch und dann ist man 63 und dann ist man irgendwie deprimiert. Und diese Gespräche habe ich schon öfters mit Mitarbeitenden geführt, dann kommen sie mit 63 drauf, kurz vor der Pension, naja, was anders wäre gescheiter gewesen, hätte man mehr getaugt, ja, das hätte mehr Leidenschaft. So, jetzt haben wir aber oft auch das Privileg nicht, muss man fairerweise dazu sagen, das ist sehr stark blasengetrieben, was ich gerade sage, das ist eine Wohlstandsblase. Manche Menschen sind froh, dass sie überhaupt einen Job haben, um das Auskommen sicherstellen zu können. Also ich wollte nur dazu sagen, das ist mir schon bewusst. Ja. Also auch bewältigen muss man es können und das setzt voraus, dass ich es auch will. Das heißt, ich habe einen Job, der mir ungefähr liegt. Das muss jetzt nicht jeden Tag den super Spaß bereiten, aber es ungefähr soll es schon passen. Ja. Und das Dritte, neben dem Verstehen und dem Bewältigen ist, dass ich das Gefühl brauche, wir nennen es in meiner Branche die Partizipationsgefühle. Ich muss das Gefühl haben, dass ich nicht nur so ein bisschen im juristischen Formulierungstext Erfüllungsgehilfe oder Gehilfin bin, also ich muss einfach nur machen, was andere sagen, sondern ich habe eine gewisse Freiheit. Ich kann mich durchaus beteiligen mit Ideen, mit Verbesserungsvorschlägen oder auch, wenn mir die Reise nach Rom vorgegeben ist vom Chef oder der Chefin, dort geht die Reise hin, dass ich selber entscheiden kann, wie ich dorthin komme. Dass ich ein bisschen mittun kann. Das braucht das Gehirn, dieses Gefühl der Freiheit. Also wenn diese drei Dinge gegeben sind, verstehen, bewältigen, beteiligen, dann es ist nicht alles gut, aber das meiste gut, dann entsteht automatisch Sinnhaftigkeit. Weil dann bin ich mittendrin, bin dabei, verstehe es auch, habe das Gefühl, geht sich aus, passt, dann passt es ungefähr. Das ist aber eben keineswegs trivial, bei vielen Menschen ist das nicht gegeben.
Wie würde denn im Umkehrschluss dann ein modernes Führungsverständnis aussehen, dass diese Erkenntnisse, über die wir jetzt alle gesprochen haben, auch integriert im Alltag?
Naja, genau so, indem man das berücksichtigt. Klar kommunizieren, aber zum Beispiel zur Sinnhaftigkeit. Ich predige das Führungskräften förmlich. Seid ihr euch sicher, dass die anderen das wirklich verstehen? Dann sagen die, ja, weil wir haben ein PowerPoint und da haben wir Kickoff und dann haben wir das auch noch gemacht. Und das auch, welcher Idiot kann das nicht verstehen? So oder ähnlich höre ich es ja dann nicht. Und ich frage dann immer, ja, woran könntet ihr das denn im Alltag erkennen, dass sie es wirklich verstanden haben? Dass also von dem Müssen ein Wollen geworden ist. Ne? Dann ist schon Schlucken, dann ist schon Nachdenken angesagt, weil man das ja nicht mehr so klar erkennen kann. Das muss man ja verstehen, dass Mitarbeiter da anders ticken, dass niemand, nur weil ich in die Runde frage, habt ihr das verstanden, am Ende von einem Kickoff zum Beispiel, und dort niemand aufzeigt und sagt, na ich nicht, dass das nicht gleichbedeutend ist mit dem tatsächlichen Verstehen, weil meistens ist es so, dass Chef oder Chefin verlässt nach dem Kickoff den Raum und dann sagt schon der erste Mitarbeiter zum anderen, du hast du das verstanden, ich hab das nicht verstanden. Also, es ist wie zu Hause mit den Kindern. Also das, man traut sich halt nicht, man exponiert sich nicht. Das heißt, ich sage, geht's immer davon aus, lieber 1000-mal erklärt, lieber 15-mal zu oft als zu wenig. Immer wieder. Macht es gar. Und vor allem, und das ist oft der Stolperstein, setzt einmal voraus, dass ihr es verstanden habt. Weil oft haben wir ja ein hierarchisches Thema. Wir reden nicht von der Top-Führungskraft, vom CEO. Weil der wird es ja hoffentlich verstanden haben mit seinem Aufsichtsrat gemeinsam. Nicht? Aber die Ebenen darunter, da haben wir schon die Übersetzungsprobleme, also hat es das mit dem Verstehen. Also auch das zum als ein Beispiel, ja, wäre etwas, was man sicherstellen muss. Das heißt, ganz viel kommunizieren. Eher davon ausgehen, wie in der Kindererziehung. Und bitte, das ist nicht respektlos jetzt gemeint, aber lieber eben zu oft erklären. noch einmal darauf hinweisen, beobachten, wie verhalten sie sich, weil da kann ich ja auch ablesen, ob Menschen das verstehen, in ihrem Verhalten, was dann die Folge ist. Also das ist ein einfaches Beispiel.
Jetzt sind wir nicht nur Menschen in der Arbeitswelt, sondern auch im privaten Umfeld, wo wir vielleicht auch mit gewissen Krisen, mit einschneidenden Veränderungen oft konfrontiert sind. Hilft uns da der hirngerechte Ansatz auch, mit diesen vielleicht besser umzugehen?
Bestimmte Aspekte, finde ich. Ich habe in diesem genannten Buch auch ein Kapitel über diese vielgenannte Resilienz geschrieben, und das wäre vielleicht jetzt ein Teil meiner Antwort, weil wenn man sich Resilienzforschung genau ansieht, dann erkennt man, dass es keineswegs so dieser neoliberalistische Spruch, wenn du am Boden liegst und es dir schlecht geht, richte deine Krone, steh auf, geh weiter. Du bist deines Glücks Schmied. Dass das stimmt, das stimmt nämlich erst im zweiten Schritt. Im ersten nämlich gar nicht, zeigt die Forschung. Im allerersten Schritt, wenn ich wirklich am Boden liege, und jetzt meine ich, mir geht's heute einmal besonders schlecht. Ja, das kann sein, das berufliche Umfeld, das kann ein Ehethema sein, das kann eine gesundheitliche Krise sein, also mir geht's einfach schlecht. Dann zeigt die Forschung einfach zusammengefasst, brauche ich die Liebe, Zuneigung, den Optimismus, die Lösungs- und Zukunftsorientierung von anderen. Wir sind soziale Säugetiere. Wenn es uns schlecht geht, braucht man Hilfe. Das ist, klingt sehr trivial, ist es aber überhaupt nicht, weil das für den betrieblichen Kontext bedeutet, dass das im Kolleginnenkreis, im Führungsebenenbetrachtungsthema sehr wohl darum geht, Hilfe auch anzubieten. Das setzt aber voraus, dass ich erkenne, wer Hilfe braucht.
Ich würde jetzt gerne ein paar Mythen vorlesen, die zu diesem Thema vielleicht kursieren, sei es auf Social Media, sei es anderweitig im Internet, und du beantwortest mir einfach kurz und knackig, stimmt, stimmt nicht, warum nicht.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Multitasking verbessert die Effizienz und Produktivität.
Stimmt. Erstaunlich, gell?
Ja.
Ja, aber mit einem Kollateralschaden. Stress.
Hirngerechtes Arbeiten kann Burnout verhindern.
Davon bin ich überzeugt, stimmt.
Digitale Dauerpräsenz ist unvermeidlich in der modernen Arbeitswelt.
Stimmt auf keinen Fall, jeder kann es weglegen.
Stress ist immer negativ und sollte vermieden werden.
Rein von der Bedeutung in der deutschen Sprache stimmt's, wenn man genauer hinschaut und es nur als Leistungsbereitschaft, Energieinvestition versteht, diesen Begriff Stress, stimmt's nicht.
Regelmäßige Pausen während der Arbeit können die Konzentrationsfähigkeit erhöhen.
Hundertprozentig. Richtig.
Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen nach einem Rezept, und zwar vielleicht einem Rezept, das du jeder verschreiben würdest, um vielleicht schon morgen hirngerecht zu arbeiten, vielleicht eine kleine Challenge für unsere Zuhörer, um ihre Arbeitsweise zu verbessern.
Das Rezept.
Fünf Minuten am Vormittag und 5 Minuten am Nachmittag blöd schauen. Nix machen. Ins Nordkastel schauen, sagen wir in Österreich.
Schön. Vielen Dank für diese wertvollen praktischen Tipps und für die spannenden Einblicke, die du gegeben hast. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.